Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag steht im Evangelium nach Johannes, Kapitel 17, die Verse 1 bis 8. Nach diesen Worten sah Jesus zum Himmel auf und betete: Vater, die Zeit ist gekommen. Lass jetzt die Herrlichkeit deines Sohnes erkennbar werden, damit dein Sohn deine Herrlichkeit sichtbar macht. Du hast ihm Macht über die Menschen gegeben, damit er allen ewiges Leben schenkt, die du ihm anvertraut hast. Und das allein ist ewiges Leben, dich, den einen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich habe hier auf der Erde den Menschen gezeigt, wie herrlich du bist. Ich habe deinen Auftrag erfüllt. Und nun, Vater, gib mir wieder Anteil an der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt erschaffen wurde. Ich habe den Menschen gezeigt, wer du bist, und zwar allen, die du aus der Welt herausgerufen und mir anvertraut hast. Dir gehörten sie schon immer, und du hast sie mir gegeben. Sie haben sich deine Worte zu Herzen genommen. Und jetzt wissen sie, dass alles, was ich habe, von dir ist. Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen weitergegeben. Sie haben deine Botschaft angenommen und erkannt, dass ich von dir herkomme. Sie glauben daran, dass du mich gesandt hast. Wir hören die Predigt.
Einblick in Gottes Herz. Und der erste Gedanke: eine Kirche, zwei Leben. Da sind zwei Männer, die haben eine relativ ähnliche Biografie. Sie haben zusammen, oder beide haben den Krieg erlebt. Beide haben den Krieg überlebt. Beide mussten sich hinterher wieder eine Existenz aufbauen. Beide haben Familie. Und beide kennen die Höhen und die Tiefen des Lebens, Krankheit, all das, was dazugehört. Beruflicher Erfolg, beruflicher Misserfolg. Beide gehen in eine Kirchengemeinde. Der eine schart auch bis ins hohe Alter noch Menschen um sich. Menschen werden von ihm angezogen. Er ist so ein offener Typ. Und mittlerweile ist er ein weiser Mann, ohne dass das aufgesetzt ist. Er interessiert sich, obwohl er alt ist, immer noch für die jungen Leute. Und die jungen Leute merken das und mögen ihn. Er strahlt eine tiefe Liebe zu Jesus Christus aus und ist durchdrungen von echter Lebensfreude. Und da ist der andere. Die meisten Menschen machen einen Bogen um ihn. Denn er dreht sich hauptsächlich so um seine Zipperlein und erzählt auch allen davon. Der Grundtenor ist Meckern. Und junge Leute nerven. Oder vielleicht nerven Menschen generell. Diese beiden Männer haben über 50 Jahre die gleichen Predigten gehört. Haben über 50 Jahre in den gleichen Gottesdiensten gesessen. Und trotzdem sind sie völlig unterschiedlich. Und das hat in mir zwei Fragen wachgerufen. Das erste ist eine rhetorische Frage. Wie möchte ich werden? Wie möchtest du werden? Und die zweite Frage ist: was ist denn der entscheidende Faktor? Das ist der zweite Gedanke heute Morgen, der entscheidende Faktor. Man hat ja Erhebungen gemacht, auch in Eisdielen. Ich weiß, das war jetzt ein Gedankensprung. (lacht) Man hat Erhebungen gemacht in Eisdielen. Also da gibt es ja zig Sorten. Ja, und je größer die Stadt, je größer die Eisdiele, umso mehr Sorten gibt es. Und da werden auch viele verschiedene Sorten verkauft. Aber es gibt eine Sorte, die wird immer am meisten verkauft in jeder Eisdiele. Und da ist auch hinten im Kühlhaus immer mehr Vorrat von da. Wisst ihr, welche Sorte das ist? Das war Stracciatella, Pistazie, ist klar. Nein, Vanille. Vanilleeis. Also, wenn es um den Faktor geht, könnten wir fragen, was ist eigentlich der Vanillefaktor? Eine große Kirchengemeinde in den USA, die Willow Creek Community Church, hat sich gefragt, gibt es eigentlich sowas wie Entwicklungsstufen im Glauben? Und wenn wir jetzt stark in Gottesdienste investieren und in Seminarprogrammen und in Bibelgruppen und so weiter, ist das ein Garant dafür, dass Menschen verschiedene Wachstumsschritte machen? Und dann haben sie eine groß angelegte Untersuchung gemacht. Intensivinterviews nennt man das. Und nicht nur bei sich selbst, sondern 280.000 Menschen haben sie befragt in über 1.200 Kirchengemeinden. Und haben sie vier Stufen festgestellt. Also bitte, das ist natürlich immer schematisch. Ja, da gibt es sicherlich auch Mischformen, das ist völlig klar. Aber diese vier Stufen, das hilft ja mal so ein bisschen, sich sowas vor Augen zu führen. Die erste Stufe ist ein Sucher. Ein Mensch wird von einem für den Glauben, für die spirituelle Welt, für die geistliche Welt von einem verschlossenen Menschen zu einem suchenden Menschen. Er wird wach, könnte man sagen. Und dann, das ist so die erste Stufe, dass ein Mensch überhaupt anfängt zu suchen nach Gott. Und dann der zweite Schritt ist ein Starter. Also er hat auf die Liebe Gottes hat er geantwortet, gesagt, ja, ich möchte mit Gott leben, ein Starter. So. Und dann gibt es eine dritte Stufe, das sind Menschen, die sind dann schon auch im Glauben unterwegs und Gott oder Jesus Christus spielt schon eine gewisse Rolle in ihrem Leben. Ja, sie suchen sich eine Kirchengemeinde, gehen in die Gottesdienste und ja, fangen an, vielleicht Bibel zu lesen, zu beten und so. Gott spielt eine Rolle in ihrem Leben. Sie leben mit Jesus Christus. Und dann gibt es aber noch eine vierte Stufe, so sagt auch diese Willow Creek Church, das ist die Stufe, Christuszentriert zu leben. Das heißt, dass Christus die Mitte meines Lebens wird und alles, was ich tue, denke, wird von dieser Mitte aus bestimmt. Mein Lebenskonzept dreht sich nicht mehr nur, da ist Jesus nicht mehr nur eine Randfigur, eine Nebenrolle, sondern er ist das Zentrum meines Lebens. Alles wird von ihm her bestimmt. Und jetzt hat in diesem Interview ging es dann darum, ja, was hat euch denn jetzt geholfen, diese Schritte zu gehen? Was war denn der Vanillefaktor? Um von einem Sucher zu einem Starter zu werden, wurden verschiedene Faktoren genannt, aber ein Faktor ist am öftesten aufgetaucht und das war ein Glaubensgrundkurs. Gibt es verschiedene auf der ganzen Welt, die man besuchen kann oder die man durchführen kann. Bei uns heißt so ein Kurs Schritte zum Glauben. Ja, um von einem Sucher zu einem Starter zu werden, ist das ein ganz wichtiger Faktor, der Vanillefaktor. Dann, was hilft jetzt von dem Starter zu dem Menschen zu werden, der sagt, Jesus spielt schon eine gewisse Rolle in meinem Leben? Und da haben sie herausgefunden, der Vanillefaktor sind geistliche Übungen. Dass Menschen lernen, man könnte sagen, geistliche Disziplinen, Übungen, Gewohnheiten einzuüben. Vor 2 Wochen haben wir gesagt, um unser Gottesbild nachhaltig positiv zu prägen, kann es enorm hilfreich sein, regelmäßig den Psalm 23 zu beten. Das ist eine geistliche Übung. Oder letzte Woche haben wir diese Zettel ausgeteilt, Ehrenmann. Jesus folgen mit meinen Gefühlen, Selbstreflexion. Was sind für Gefühle in mir und wie will ich damit umgehen, auch vom Gedanken des Glaubens her? Das sind geistliche Übungen. Man hat herausgefunden in der Psychologie, damit etwas zu einer Gewohnheit wird, muss man es halb so oft machen, wie man alt ist. Das heißt also, 12-Jährige, die 6-mal hintereinander etwas regelmäßig getan haben, 6 Wochen hintereinander sich die Zähne geputzt haben, dann kann das schon zu einer Gewohnheit geworden sein. Je älter wir werden, umso länger dauert es, sich Gewohnheiten anzutrainieren. Geistliche Übungen, gute Gewohnheiten. Warten wir nicht zu lange damit, wird immer schwieriger. Und da ist was dran. Ich glaube, Menschen, die in jungen Jahren gute Gewohnheiten gelernt haben, das begleitet sie durchs Leben. Vom Starter zu dem Menschen, der mit Christus lebt. Und dann die entscheidende Frage, finde ich, was ist eigentlich der Vanillefaktor, damit ich von einem Menschen, wo Christus eine gewisse Rolle spielt, zu einem Menschen werde, wo Christus das Zentrum ist? Und Sie haben herausgefunden, der Vanillefaktor ist Schritte der Hingabe. Opfer bringen. Das heißt, Jesus wird mir da wertvoll und immer mehr wertvoll, wo der Glaube mich etwas kosten darf. Und da muss man ja gar nicht weit gehen. Ja, ich sag mal, was haben wir denn als Männer auf uns genommen, um unsere Herzensdame zu erobern? Die ist ja nicht einfach mitgegangen, weil wir gesagt haben, komm. Ja, da war doch kein Weg zu weit, kein Blumenstrauß zu teuer. Hoffe ich mal zumindest. Männer, sonst müssen wir reden. Und so ist es auch im Glauben. Was hilft, dass wir von einem Menschen, wo Christus eine gewisse Rolle spielt, zu einem Menschen werden, wo Christus die Mitte ist, Schritte der Hingabe, Opfer bringen. Der Vanillefaktor. Und warum ist das so? Es geht ja dabei darum, Jesus ähnlicher zu werden. Und wenn ich Jesus ähnlicher werden will, dann geht es ja auch darum, dass ich das tue, was er getan hat. Und deshalb dieser dritte Gedanke, herrlich, Herrlichkeit. Johannes 17, 1 bis 2. Wisst ihr, das Johannesevangelium hat 21 Kapitel. Und die ersten 11 Kapitel beschreiben 3 Jahre vom Leben Jesu. Die Wirkzeit, sagt man so. Da wird kurz erwähnt, ein Prolog über die Geburt und dann geht es schon um Johannes den Täufer und Wirkzeit von Jesus, 3 Jahre. Und dann bei Kapitel 12, da macht das gesamte Evangelium eine Vollbremsung. Und dann geht es 10 Kapitel nur um die Tage vor dem letzten Passafest, um die Kreuzigung und um die Auferstehung. Wie Zeitlupe. 10 Kapitel Zeitlupe. So, dass Johannes sagen will, weißt du, jetzt passiert etwas Weltbewegendes. Jetzt verändert sich die Weltgeschichte. Und das will ich euch in Zeitlupe zeigen. Und wir wollen ganz tief reingehen und wir wollen bis hineingehen in die Gedankenwelt von Jesus Christus. Und dann kommt da ein Kapitel lang nur ein Gebet. Jesus hatte gesagt, bereitet das letzte Passa vor, bereitet das Passafest vor, da wo das Volk Israel an den Auszug aus Ägypten denkt. Und er hat es mit seinen Jüngern gefeiert und hat ihnen die Füße gewaschen. Ich weiß nicht, ob wir das wissen. Füße waschen, das waren Aufgaben für Sklaven, die durften aber nicht aus dem jüdischen Volk sein. Das sollten möglichst andere sein. Das war so eine niedrige Aufgabe. Und Jesus wäscht seinen Freunden die Füße. Und dann reden sie miteinander. Und dann sagt Jesus, komm, wir müssen los. Und die Jünger wissen nicht so richtig, wohin will er denn? Aber er wusste, was kommt. Und dann stehen sie mitten am Abend auf und laufen los Richtung Gethsemane. Und Judas, der schon gegangen war, wusste, dass sie dahin gehen. Und dann gibt es einen Bach, Kidron, den Kidronbach im Kidrontal, der ist vor diesem Garten, man muss da drüber. Und vor diesem Bach hält Jesus an. Und dann schaut er plötzlich zum Himmel und fängt an, laut zu beten. Man sagt ja schon mal, es gibt Menschen, die handeln viel und es gibt Menschen, die reden viel. So als wenn das Gegensätze sind oder zwei verschiedene Handlungen. Es gibt etwas, da verbindet man das. Da verbindet man Reden und Handeln und das ist Beten. Beten ist nie nur Reden. Beten ist immer auch Handeln, ist sich hineinstellen in Gottes Wirklichkeit, ist abgeben, ist bitten. Das ist viel mehr als nur Reden. Und Jesus hält an und blickt zum Himmel hoch und betet laut zu seinem himmlischen Vater und nimmt seine Jünger mit hinein in dieses Gebet. Und dann geht es um Herrlichkeit. Nach diesen Worten sah Jesus zum Himmel auf und betete, Vater, die Zeit ist gekommen, lass jetzt die Herrlichkeit deines Sohnes erkennbar werden, damit dein Sohn deine Herrlichkeit sichtbar macht. Wir versuchen jeden Sonntag so eine Anbetungszeit, in der wir miteinander Lieder singen. Ich hatte den Eindruck, heute ist es irgendwie gelungen. Nicht, dass wir das machen können. Aber ich hatte den Eindruck, zumindest mir ging es so, wir standen ein Stück miteinander vor Gott in dieser Herrlichkeit. Wisst ihr, Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Der unfassbar große Gott, der heilige Gott. Die Bibel sagt, kein Mensch kann leben und ihn sehen. Als Jesaja eine Gottesvision hat, da füllt der Saum von Gottes Gewand, füllt den Tempel aus. Und Jesaja wird von dem Ruf der Engel von den Füßen gehoben und fällt hinten rüber und schreit, wem hier ich vergehe. So schön, so herrlich ist Gott. So mächtig. Und das, was Jesus dann deutlich macht, die Herrlichkeit Gottes kommt auch darin zum Ausdruck, dass dieser Gott nicht ohne dich, nicht ohne mich den Himmel haben will. Er könnte sich doch selbst genug sein in dieser Herrlichkeit. Aber er will es nicht. Und die ganze Bibel ist nichts anderes als die Geschichte Gottes, deinen Menschen nachgeht. Bis dahin, dass er sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Das ist die Herrlichkeit Gottes, diese unfassbare Liebe. Ich weiß, das Wort ist so abgelutscht. Und man versucht immer wieder neu zu beschreiben, wie Gott ist. Und Jesus sagt dann, und ich habe es den Menschen vorgelebt, wie du bist, wie herrlich du bist. Und dann geht es in einem zweiten Schritt um die Herrlichkeit Jesu. Worin besteht die Herrlichkeit Jesu? Dass der Sohn Gottes, der aus der himmlischen Welt kommt, der selbst Gott ist, hineinkommt in diese Welt und nicht nur alles ablegt von dieser Herrlichkeit und eine Zeit lang hier lebt. Das wäre ja schon viel gewesen. Ja, wir bewundern Menschen, die sagen, so wir fliegen von Westeuropa in die Slums von Manila und leben und arbeiten dort. Und natürlich, zu Recht können wir solche Menschen bewundern. Was lassen sie zurück? Was hat Jesus zurückgelassen? Das können wir gar nicht fassen, gar nicht denken. Aber nicht genug damit, dass er das zurückgelassen hat, sondern dann drückt sich seine Liebe, seine Wertschätzung dadurch aus, dass er stirbt für uns. Dass er alle Trennung von Gott, alle Gottlosigkeit auf sich nimmt. Alles Verdrehte, alles Perverse, alles Kaputte, all das nimmt er auf sich. All den Mangel, all die Fehler. Und dann sagt er, bitte Gott, mach du meine Herrlichkeit deutlich. Das heißt zum einen, gib mir die Kraft, das jetzt durchzustehen. Ich stehe kurz vor Gethsemane. Und da wird er das nochmal beten. Hilf mir. Du weißt, dass ich das eigentlich nicht kann, nicht will, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das war kein Spaziergang. Das war nichts, was der göttliche Jesus mal ebenso aus dem Ärmel geschüttelt hat. Hilf mir, Gott, das durchzustehen. Hilf mir, diesen Weg, diese Schneise zu schlagen. Gib mir die Kraft dazu, diese Schneise zu schlagen für die Menschen, die du liebst. Dass dieser Vorhang im Tempel zerreißt, der das Heiligtum vom Allerheiligsten trennt, da, wo Gott wohnt in der Vorstellung. Wisst ihr, dieser Vorhang war ein 8 cm dicker Teppich. Das war nichts, was durch Zufall vom Windstoß kaputt gehen konnte. Und er zerreißt von oben nach unten, da, wo kein Mensch außer des hohen Priester einmal im Jahr rein durfte. Das zerreißt plötzlich, geht auf. Hilf mir, diese Schneise zu schlagen, Herr, sagt Jesus. Und dann mach meine Herrlichkeit dadurch deutlich, dass du mich wieder zum Leben erweckst. Denn dann habe ich den Tod besiegt, ein für alle Mal. Und die Bibel sagt, er ist der Erste der Auferstehung. Und alle, die sich an ihn festmachen, die werden wie er auferstehen zum ewigen Leben. Und dieser Jesus, der diese Schneise geschlagen hat, der hier auf der Erde gelebt hat, der uns oft so vielleicht schon vertraut ist, wo wir sagen, er ist unser Freund. Seine Herrlichkeit umfasst auch, dass er der Auferstandene ist. Und die Bibel sagt, es wird der Tag kommen, da werden sich alle Knie vor ihm beugen, alle. Dann, wenn er sichtbar wiederkommt als der Herr und König. Aber das, was die Herrlichkeit Jesu ausmacht, ist seine Hingabe. Sein Opfer. Darin gipfelt seine Herrlichkeit, die uns den Weg bahnt zu Gott. Herrlichkeit. Und dann Vers 3. Können wir mal einblenden. Das ist der vierte Gedanke, ewiges Leben erkennen. Und das allein ist ewiges Leben, dich, den einen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Echtes Leben hat damit zu tun, dass ich die Wirklichkeit Gottes erkenne. Dass ich erkenne, dass Gott Wirklichkeit ist und dass ein Leben, was ohne Gott lebt, an der Wirklichkeit vorbeiläuft. Ich weiß nicht, ob uns die Tragweite dieser Aussage bewusst ist. Wenn es Gott gibt und er der Schöpfer dieser Welt ist und er Wirklichkeit ist, die Wahrheit ist, dann setzt er ja auch Wirklichkeit. Und ein Leben, das an ihm vorbeiläuft, läuft an der Wirklichkeit vorbei. Läuft ins Leere. Das ist das eine, dich, den wahren Gott, zu erkennen. Und das zweite, Jesus Christus. Wisst ihr, das ist das erste Mal, Jesus sagt das ja. Bis dahin hat er allen immer gesagt, die gesagt haben, er wäre der Messias, hat er immer gesagt, psst. In der Theologie spricht man von dem Messias-Geheimnis. Am Anfang wollte Jesus nicht, dass die Menschen ihn als Messias bezeichnen, weil er wusste, dass in den Köpfen der Menschen völlig falsche Messias-Erwartungen waren. Sie wollten einen politischen Befreier. Und allen, die das dann ausdrücken, sagt er, ja, okay, bin ich, aber sag's nicht weiter. Und jetzt zum ersten Mal an dieser Schwelle nach Gethsemane, und Jesus wusste, was nach Gethsemane kommt, da gibt er ein neues Wort raus. Eine neue Bezeichnung für sich selbst. Da sagt er, ich bin Jesus, der Christus. Christus heißt nichts anderes wie Messias. Ich bin das. Nicht als politischer Befreier, sondern als der die Schneise schlägt für die Menschen hin zu Gott. Ich bin das. Im Glaubensgrundkurs sagte kürzlich jemand zu mir, ich habe so viel über Glauben gehört und ich war doch immer auch irgendwie mit Kirche und so in Verbindung, aber ich habe zum ersten Mal begriffen, dass es ja um Jesus geht. Es geht um Jesus. Und ohne ihn geht nichts. Er ist der Christus. Und das Wort erkennen, was hier steht, wir verbinden mit erkennen ja ganz viel so Begrifflichkeiten des Kopfes. Ja, wir müssen das erkennen. Wir müssen das vom Verstand her durchdringen. Wir müssen das wissen. Erkennen meint in der Bibel viel mehr. Erkennen heißt, sich öffnen für den anderen und den anderen zu durchdringen und eins werden vom Verstehen her, vom Kennenlernen her, bis dahin, dass die Bibel das Wort ja benutzt für sexuelle Gemeinschaft. Also da geht es um viel mehr als nur, ich habe etwas verstanden. Da geht es um Hingabe. Wenn ich Gott erkennen will, so wie er ist, wenn ich Jesus Christus erkennen will, so wie er ist, dann geht das nur dadurch, dass ich mich ihm total öffne. Hingabe. Das steckt in diesem Wort. ...1993 wurden meine Frau Ina und ich gefragt, ob wir eine Gospel-News-Tournee leiten. Ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht. Da wurden CDs produziert, die wurden eventuell auch verkauft. Aber vor allen Dingen waren die zum Lernen der Lieder gedacht. Das war ein Werk, das hat regelmäßig Missionsfreizeiten, könnte man sagen, durchgeführt. 40 junge Leute kamen zusammen, alles Laien, haben eine Woche lang geprobt, Theater, Tanz, Musik, Singen, Technik. Und nach dieser Probewoche stieg man dann in einen Bus und tourte durch Deutschland. Und das erklärte Ziel war, dass diese 40 Laien, die alle dafür ihren Urlaub genommen hatten, mindestens 12 Konzerte gaben und möglichst keins davon in einer Kirche. Sondern es ging darum, dass man die Liebe Gottes, das Evangelium, dahin brachte, wo es eben normal nicht erwartet wurde. Und so haben wir in Gefängnissen gespielt. Wir haben auf Stadtfesten, auf dem Marktplatz gespielt, an Uferpromenaden. Und ja, da wurden dann Bühnen aufgebaut und die Techniker haben alles vorbereitet. Und dann traten wir da auf und wir hatten meistens die Hose gestrichen voll. Weil man nie wusste, was passiert da jetzt. Und wir haben enorm viel Zeit investiert. Wir haben Geld investiert. Wir haben Urlaub investiert. Wir haben in den miesesten Quartieren übernachtet oder auf Luftmatratzen in Gemeindehäusern übernachtet. Warum erzähle ich euch das? Weil wir mit diesen 40 Leuten, die da unterwegs waren, miteinander Wunder Gottes erlebt haben. Wir haben erlebt, wie Gott Gebet erhört. Wir haben erlebt, wie Menschen ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben. Wir haben erlebt, wie Gott größer war als unsere Angst. Und ich erzähle euch das nicht, damit man sich an Heldentaten aus jungen Jahren festhalten kann, sondern ich erzähle euch das, weil diese Wochen haben mein Herz verändert. Sie haben meine Gottesbeziehung verändert. Sie haben mein Vertrauen in Gott vertieft. Hingabe, Opfer. Jesus Christus mit Hingabe dienen, Opfer bringen, ein Risiko wagen. Ihm Zeit schenken, nicht übrige Zeit, sondern die beste Zeit. Vielleicht beim Haus- und Hoftag waren 40 Leute da, haben am Samstag Jesus Christus geschenkt. Vielleicht beim Indianerlager für Kinder von Strafgefangenen. Vielleicht bei den Kids Games. Vielleicht in der wöchentlichen Mitarbeit. Gavin Weber hat in der Vollversammlung davon berichtet, dass wir im Sommer unseren Kindergottesdienst neu starten wollen. Wir wollen es wagen, nochmal so einen richtigen Neustart hinzulegen für den Kindergottesdienst, weil wir davon überzeugt sind, dass es ein ganz hoher Wert ist. Es geht nicht darum, Kinder nur irgendwie zu betreuen, damit die Erwachsenen einen schönen Gottesdienst in Ruhe erleben können, sondern wir möchten, dass Kinder einen Gottesdienst erleben. Auf ihre Art. Wertvoll. Und ja, vielleicht ist das was, wo du sagst, ja, da möchte ich dabei sein, da möchte ich mich einbringen. Jemand hat mal gesagt, es ist viel leichter, ein Kind zu ermutigen, als einen zerbrochenen Mann zu heilen. Und ich glaube, da ist was dran. Wir können gar nicht früh genug unsere Kinder stärken. Und wie kann ich sie mehr stärken, als sie in die Gegenwart von Jesus Christus einzuladen? Dass ich frage, wo, Gott, möchtest du meine Gaben einsetzen? Gott gibt uns in Bezug auf Finanzen eine Verheißung. Er sagt, bring mir den 10. Teil deines Gehalts in mein Haus und prüf mich, ob ich es gut meine mit dir. Ich will dich versorgen. Glauben wir das? Ich weiß, dass da Ängste mit verbunden sind. Und vielleicht zögert mancher schon lange damit. Und vielleicht hat mancher auch schon lange diesen Geiz in sich. Aus welchen Gründen auch immer, vielleicht auch aus Angst, aus Erfahrungen, die er gemacht hat früher. Aber sparen wir uns nicht arm an Gott. Gott lässt sich nicht lumpen. Das ist eine Frage des Vertrauens, Hingabe. Oder dass ich in der Art, wie ich meine Beziehungen lebe, welche Art von Beziehungen ich lebe, wie ich meine Beziehungen lebe, dass ich da nach Gottes Willen frage. Und dass ich vielleicht in manchen Beziehungen einen Schnitt machen muss, weil ich weiß, die sind nicht so von Gott gewollt. Oder dass ich andere Beziehungen, dass ich da Menschen nochmal bewusst nachgehen muss und vielleicht um Vergebung bitten muss, weil ich weiß, so wie sie jetzt ist, diese Beziehung, ist sie nicht von Gott gewollt. Oder dass ich Beziehungen kläre im Sinne von, was sagt Gott eigentlich zu der Art, wie wir jetzt leben? Ist das Gottes Wille? Müssen wir da etwas klären? Und das sind keine leichten Schritte. Und da Gott zu vertrauen, dass wenn ich mich nach seinem Willen ausrichte, dass ich nicht zu kurz komme. Wir haben bald Jugendgottesdienst, am Freitag ist Jugendgottesdienst. Ein so ein Schritt, ein Hingabeschritt könnte sein, dass ich mutig dazu einlade. Auch wenn die anderen die Augen verdrehen. Dass ich sage, ich möchte zu dir stehen, Jesus, weil ich weiß, dass du immer zu mir stehst. Wisst ihr, und bei der Hingabe, bei Opfern geht es nicht darum, dass wir Gott verändern müssen. Es geht nicht darum, Gott zu verändern. So nach dem Motto, da ist irgendein Tyrann, irgendein Despot im Himmel und wir müssen den jetzt mit unseren Opfern irgendwie besänftigen. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern Gott schenkt uns die Möglichkeit der Hingabe, er schenkt uns die Möglichkeit des Opfers. Warum? Weil er weiß, dass sich dadurch unser Herz verändert. Weil er weiß, dass dadurch unser Herz näher zu ihm kommt. Das ist der Vanillefaktor. Unser Herz wird sich verändern, da wo ich ihn ins Zentrum meines Lebens stelle. Und ein letzter kurzer Gedanke, das Gottesgerücht. Eine Kirche, zwei Leben. Damit sind wir gestartet. Und die Frage war, welcher Mensch möchte ich eigentlich werden? Welcher Mensch möchte ich werden? Und jetzt gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Welche Auswirkungen wird es wohl haben, wenn immer mehr einzelne Menschen Christus-zentriert leben? Welche Auswirkungen wird das haben? Wenn wir eine Gemeinschaft werden, in der Jesus Christus die Mitte ist und immer mehr wird. Wenn wir begeisterte Gemeinschaft sind, begeistert von seiner Herrlichkeit. Mal dir das mal aus, einen Moment. Wie wird das werden? Wie wird das sein? Die Menschen des Umfelds werden anfangen zu tuscheln. Und hinter vorgehaltener Hand wahrscheinlich sagen, da ist Gott. Wenn du auf der Suche bist nach Gott, wenn du ihm begegnen willst, dann musst du in diese Kirchengemeinde gehen. Das Gottesgerücht. Ich bin der Überzeugung, deswegen bin ich wahrscheinlich auch Pastor geworden, dass die Kirchengemeinde, in der Jesus Christus die Mitte ist, die Hoffnung für diese Welt ist. Es gibt keinen stärker lebensverändernden Faktor als diesen. Als eine Gemeinschaft, wo Jesus Christus die Mitte ist, die wird anziehend sein. Und sie wird Menschenleben verändern. Und ich lade dich ein, nach dem Gottesdienst. Du kannst sitzen bleiben oder nach hier vorn kommen. Vielleicht sagst du, ich möchte diese Entscheidung treffen. Ich möchte, dass Jesus Christus die Mitte meines Lebens wird. Vielleicht triffst du das zum ersten Mal, diese Entscheidung. Vielleicht triffst du sie aber auch neu. Vielleicht bist du schon lange dabei und sehnst dich danach, den nächsten Schritt zu gehen. Ich lade dich ein. Bleib nach dem Gottesdienst hier, komm nach vorne. Hier werden Menschen sein, die mit dir reden, mit dir beten. Und jetzt lade ich uns ein, aufzustehen und dieses Lied zu singen. Oh, wie herrlich der Name ist. Wisst ihr, Anbetung ist nicht nur Lieder singen. Anbetung ist ein Lebensstil, dass wir unser Leben Jesus Christus anvertrauen. Dass das, was wir singen, zu dem wird, was wir leben. Amen.